Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Annette Riedl im Gespräch mit Alexander Liebreich, Dirigent und Weltreisender in Sachen Musik. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Herr Liebreich. Sie haben mal gesagt, dass Dirigieren wie Skispringen ist. Ich muss gestehen, diese Analogie erschließt sich mir jetzt nicht auf Anhieb. Können Sie mir das und unseren Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen erklären?
Es gibt eine unglaublich intensive Vorbereitungsphase, also die Arbeit dorthin. Versucht man sehr detailhaft zu erforschen. Im Moment, wo es passiert, hat man die Kontrolle nicht mehr. Und das ist mit so vielem. In dem Moment musst du mit dem, was du hast, loslassen, weil du dich einem gewissen Naturgesetz übergibst, was beim Skispringen dann einfach die Windverhältnisse sind und die momentanen Erfahrungen, die dann im Skistadion stattfinden. Und letztendlich ist es in der Musik genauso, dass man als Dirigent es dann eben vielleicht nicht mehr in der Hand hat, sondern in der Hand geschehen lassen muss. Das heißt, man muss dann mit höchster Konzentration aber reaktiv arbeiten.
Sind Sie selber mal gesprungen oder woher wissen Sie das so genau, wie
es ist? Ich bin begeisterter Skisprung-Fan, also mich fasziniert vom Zuschauen. Mich fasziniert der Sport an sich, weil es wahnsinnige Parallelen gibt und ich glaube, dass eine ganze Musikergeneration momentan sehr, sehr begeistert ist, weil die Hochleistung an sich und dann praktisch im Moment des Musizieren, dann praktisch eigentlich das Loslassen und das Jonglieren ganz, ganz wesentliche Sportmomente sind.
Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist heute der Dirigent Alexander Liebreich. Sie waren unter anderem von 2006 bis 2016 künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Münchner Kammerorchesters. Sie sind seit 2013 Chefdirigent des Nationalen Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks in Katowice. In dieser Eigenschaft waren Sie der erste Deutsche in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hat das eigentlich je irgendwen gestört?
Ich komme ja nicht von Orchester Sag Grüß Gott, ich bin Deutscher, sondern ich bin Musiker und ich sehe das als künstlerisches Spannungs- und Spielfeld, so wie eben vielleicht auch hier der Vergleich zum Sport so ist, wie eine internationale Mannschaft, wie der FC Bayern München auch einen Lewandowski aus Polen hat. Also das würde ich als solches gar nicht so sehen.
Na, Sie selbst nicht, aber in Polen,
von
ich
außen
meine,
die Fragen,
Polen, die
ja.
Deutschen waren nicht immer beste Freunde in den letzten Jahrzehnten, das muss man einfach so sagen.
Ja, aber doch, also ich glaube, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaubliche Fokussierung dieser beiden Nachbarstaaten doch entwickelt hat. Vielleicht noch mehr von Polen nach Deutschland als von Deutschland nach Polen. Also die Beobachtung einer jungen Generation, gerade auch auf die zum Beispiel Berlin als Sehnsuchtsort gesehen wird, ist deutlich da. Und der Blick auch auf das, sagen wir mal, wie Deutschland sich bewegt, ist ganz, ganz zentral. Eigentlich finde ich das Verhältnis überhaupt gar nicht so schlecht, wie es momentan so ein bisschen gesehen wird. Die Frage kommt, aber ich kann die Frage als solches nicht beantworten, weil ich mich als solcher nicht sehe, sondern ich sehe mich als Musiker und sage immer, falsche Frage, weil ich komme mit dem nicht zurecht.
Und Sie blenden das im Zweifel auch, was es möglicherweise an politischen Reibungspunkten geben könnte, aus. Das ist nicht Ihr Ding, Sie machen Ihre Kunst und gut ist.
Das würde ich so überhaupt nicht sagen, weil ich habe natürlich sowohl einen kulturpolitischen Auftrag, und zwar Kunst zu machen heißt ja auch praktisch frei mit Dingen umzugehen und auch freie Meinungsäußerung zu haben. Und jegliche symphonische Form hat ja einen Hintergrund, der entweder politisch, religiös, gesellschaftlich oder sexuell motiviert ist. Also eine Komposition ist immer ein Bekenntnis, wenn sie gut ist, eines Komponisten, auch zu seiner Zeit und seinem Umfeld. Und das muss besprochen werden. Und die Freiheit muss immer da sein. Aber das ist jeder gute Komponist oder jede gute Komposition hat ihre Wurzeln in vielen Ländern, in vielen Einflüssen, weil die klassische Musik sich grundsätzlich über Grenzen hinweg bewegt hat. Und das muss Zentrum sein.
Sind Sie seit ungefähr 5 Jahren in dieser Funktion Chefdirigent in ja. Katowice? In dieser Zeit hat sich die politische Situation in Polen ja entscheidend geändert. Mit der PiS-Regierung ist eine Regierung am Ruder, die nationaler denkt als die davor. Ist das wahrnehmbar?
Also der Unterschied ist wahrnehmbar in der Gesellschaft, dass man manchmal das Gefühl hat, dass verschiedene Meinungen nicht mehr ganz offen geäußert werden. Das finde ich grundsätzlich bedenklich. Trotzdem ist das Feld von Kultur und Politik in Polen was ganz was anderes, weil es viel enger zusammen ist als zum Beispiel jetzt in den klassischen westlichen Ländern, noch mehr zum Beispiel als in Holland, wo ich gearbeitet habe. In Amerika gibt es ja die komplette Trennung oder ich sag mal auch Ignoranz, wo die Politik überhaupt gar nicht mit Kultur in irgendeiner Verbindung ist. Sie sagt, das ist alles Privatinteresse. So ist eigentlich in der Gesellschaft in Polen die Kultur auch einfach Kanon. Das heißt, dass man einen Komponisten wie zum Beispiel Krzysztof Penderecki auch von jedem Taxifahrer irgendwie genannt bekommt, wenn man einfach fragt, wen kennen Sie aus der klassischen Musik? Es gibt grundsätzlich einen engeren Bezug zwischen Kultur. Ich habe das in den ehemaligen Ostblockstaaten oder jetzt auch in Russland, wo ich dieses Jahr in Petersburg war, immer wieder erfahren, dass es einfach einen ganz starken Bezug gibt zwischen praktisch der Bevölkerung und der Kultur und letztendlich dann eben auch zwischen der Politik und der Kultur. Problematisch wird es, wenn es natürlich Kontrolle gibt etc.
Ist aber so nicht, oder nehmen Sie das?
Das muss man ganz verschieden sehen. Also in meinem Feld, wo ich mit dem Orchester arbeite, werde ich nicht kontrolliert, sondern das nehme ich mir auch immer heraus, das zu tun.
Es gibt auch keinen Einfluss auf das Repertoire, dass man sagt, eben ein Penderecki muss dann schon auftauchen.
Also ich finde grundsätzlich, wenn man eine Position annimmt beim polnischen Rundfunk, ist es meine Pflicht, sich mit der polnischen Kultur auseinanderzusetzen. Und dann muss ich entscheiden, was ist gute und schlechte Musik. Und ich habe mich immer geweigert, manche Komponisten zu spielen, weil sie einfach nicht gut sind. Und
obwohl dann ist es an Sie herangetragen
wurde? Ja, selbstverständlich. Aber dann muss es meine Entscheidung sein, zu sagen, ich finde diesen Komponisten gut oder schlecht. Und es gibt polnische Komponisten, die dann vielleicht aus dem Archiv gekramt werden, weil sie eben polnisch sind, aber die interessieren mich nicht, weil ich die Musik nicht für gut halte. Und das hatte ich immer sehr, sehr offen kommuniziert. Und den Diskurs hatte ich mit meiner praktisch Direktorin, mit der ich war, immer offen gepflegt. Und das ist ein Gut. Aber da braucht man im Moment den Partner in der Institution, dass das funktioniert. Und den hatte ich bis jetzt. Mein Vertrag ist beendet. Ich habe jetzt 16 Jahre lang mit dem Orchester durchgebracht. Bin im 7., 8. Jahr als Chefdirigent. Also ich bin schon 2012 hin. Und jetzt heißt es auch, einen Wechsel zu machen, weil sich das neu aufstellt und es gibt sicherlich auch neue Anforderungen an den neuen Dirigenten.
Es gibt ja mehr oder weniger gebaut für dieses Orchester eine sehr beeindruckende Konzerthalle. Ja. Und die wurde ja nicht in Warschau gebaut, sondern in Katowice. War das in irgendeiner Weise auch ein Statement? Also ganz gezielt nicht in der Hauptstadt?
Das Orchester ist seit den 30er Jahren in Katowice beheimatet. Und das ist das größte Orchester und auch das beste Orchester des Landes. Und es ist der größte Ballungsraum. Das ist ein Kohlezentrum, was mit dem Ruhrgebiet zu vergleichen ist, wo 3 Millionen Leute leben und Einzugsgebiet. Traditionell ist praktisch der Nationale Polnische Rundfunk mit Sitz in Katowice. Das ist praktisch im Namen so beheimatet. Und in Warschau gibt es ein kleines Rundfunkorchester, was aber mit dem nicht zu vergleichen ist. Und dann noch das Nationalphilharmonische Orchester. Aber der Nationale Rundfunk ist eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten in Katowice. Insofern ergibt sich das ganz natürlich, dass dort ein Saal gebaut wird.
Diese neue Konzerthalle gilt ja als sehr besonders, ja. Eine der besten Klangräume Europas. Sie haben vorgestern in der Elbphilharmonie gespielt. Ist ja auch ein hochgelobtes Gebäude, nicht nur von außen, sondern auch eben als Klangraum. Inwieweit bestimmt so ein Raum tatsächlich auch das, was Sie tun als Dirigent?
Es ist unglaublich. Wir haben praktisch 2-mal Toyota-Säle, weil beides Mal Toyota als Akustiker aufgetreten ist. Ich war vorgestern wie vom Blitz erschlagen, die ersten Minuten Proben zu machen in Hamburg. Hochfaszinierend, mit was für einer Transparenz dieser Saal ist. Und ich muss sagen, ich bin restlos begeistert, weil er alles transportiert, was im Orchester passiert, und zwar durch den ganzen Saal. Das kann fatal sein, wenn die falschen Signale kommen oder man einfach nicht gut spielt, aber es kann eine Riesenherausforderung sein in dem Moment auf der Bühne. Also wir haben das alle nach den ersten 10 Schreckminuten quasi der Probe dann unglaublich genossen, sowohl die Probe, als auch dann im Konzert mit dem umzugehen, weil wir das Repertoire gut kennen und weil wir mit dem dann eben tatsächlich spielen können. Und das ist erstaunlich, wie atmosphärisch anders dann Katowice ist, weil es eher ein weicherer Klang ist, der fast Dinge, ich sag mal, hilfreich beschönigt.
Sie werden im nächsten Jahr weggehen aus Katowice, aber wie hat sich's denn dort gelebt? Also es ist ja ein Teilzeitleben, Sie leben nicht immer da. Ihr Hauptwohnsitz sozusagen ist in München. Hm. Es ist keine besonders attraktive Stadt.
Wahnsinn, Katowice?
Nein, ich gebe es zu, aber was man so hört, eher schmutzig, Bergbau.
Ja, das ist natürlich
dunkel.
Ja, also ich bin in den 80er Jahren mit Schulfreunden nach Katowice gefahren, aus diesem Grund, weil es hieß, es wäre die hässlichste Stadt in Polen, auch mit der schlechtesten Luft. Das war quasi genau die Idee, dort die Stadt zu besuchen. Das war, ich glaube, 1987. Was sich in den letzten 10 Jahren getan hat in Katowice, ich hatte dort ja ein Festival gegründet, auch mit dem Thema Metamorphosen, weil es eine eine Veränderung ist, die man sich nicht vorstellen kann. Es hat sich zu einem kulturellen Zentrum entwickelt. Es gibt eben Kongresszentrum, Museen. Es soll jetzt noch ein Opernhaus gebaut werden. Eine großartige Musikakademie, 3 neue Konzertsäle, also einer, der renoviert wurde, und 2 Neubauten, Akademie und eben die Rundfunkphilharmonie. Wie sich eine Stadt versucht, auch mit der Kultur eine neue Identität zu geben, ist unglaublich. Was jetzt passiert, dass die seit 5 bis 8 Jahren die Jugend von Katowice mit großem Stolz ihre Stadt ins Herz schließt, abends von Donnerstag bis Sonntag auf den Straßen ist, und zwar Winter wie Sommer, und das zu einem lebendigen Fest macht. Was vor 15 Jahren oder 16 Jahren, als ich zum ersten Mal nach Katowice gekommen bin, gab es 2 Restaurants, und dann hat man sich irgendwie durch dunkle Straßen bewegt, hat sich um 180 Grad gedreht. Ich habe das nie so gesehen, dass eine Stadt sich wirklich vom Leben, von der Attraktivität so dreht. Es ist momentan eines der spannendsten Städte überhaupt.
Alexander Liebreich bei uns heute zu Gast. Sie werden von Katowice, über das Sie gerade so geschwärmt haben, nach Prag gehen. Sie werden das Nationale Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks leiten. Sie haben ja Engagements weltweit, werden wir noch drüber sprechen. Trotzdem gehen Sie jetzt als Chefdirigent von einem osteuropäischen Land in ein osteuropäisches Land. Ist das Zufall? Hat es eine biografische Kontinuität? Ist es das künstlerische Interesse, was Sie treibt?
Die Entscheidung kommt immer aus einem künstlerischen Raum heraus, eben tatsächlich Freiheit zu haben. Ich hatte 2, 3 Optionen, mit denen ich praktisch abwägen konnte. Was Prag ins Zentrum gerückt hat, war, dass die Direktion dort seit vielen Jahren auf der Suche war nach einem neuen Chefdirigenten. Die hatten mich praktisch schon über Jahre gespottet. Und zwar weniger aus der Nähe zu Katowice, was eigentlich relativ weit weg ist, sondern aus der Nähe zu München. Weil Prag von München die näheste Metropole ist. Mit 3 Stunden Autofahrt sind Sie von München in Prag. Und nach Katowice müssen Sie nochmal 7 Stunden drauflegen. Sie können Prag selbstverständlich als Osteuropa im Sinne der alten Warschauer Paktstaaten betrachten. Aber osteuropäisch ist ein ganz anderer Kulturhintergrund, weil natürlich dort mit Prag ein 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert mit Mozart, Zemlinski, Schönberg stattfand, was ganz eine andere Kulturkreis ist, der im Zentrum der Wiener Klassik steht und dann im 19. Jahrhundert mit eben einem Zemlinski, der in Prag gewirkt hat, mit so viel Uraufführungen, die dort passiert sind, überhaupt gar keinen osteuropäischen Hintergrund. Es ist auch eine andere Form, denn es ist nicht der Nationale Rundfunk, sondern es ist das Prager Rundfunksymphonieorchester, was praktisch beim Tschechischen Rundfunk ist. Was auch anders ist, das Nationale Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks ist beim Ministerium. Und hier ist es praktisch ein freies Rundfunkorchester, was praktisch durch Rundfunkgebühren im öffentlichen rechtlichen Leben steht.
Das, was wird auch hier Arbeiten verändern, meinen Sie?
Wir haben natürlich wahnsinnig intensive Vorgespräche mit der Direktion und mit dem Dramaturgen, den es dort gibt, weil ich sagte, ich möchte diese Freiheit mir immer bewahren. Und dadurch, dass eine Wurzel meiner Familie eben auch aus der Tschechoslowakei kommt. Also mein Vater ist in...
Ein biografischer Bezug.
Es ist ein biografischer Bezug da, der kommt aus Ústí nad Labem, beziehungsweise ist meine großelterliche Familie, väterlicherseits eine Brünner Familie, die tatsächlich noch weiter östlich ist, weil das Mähren ist. Aber mein Vater eben in Böhmen geboren, ist es schon sehr, sehr besonders. Und es hat eine unglaubliche Nähe auch zu meinem Wohnort mit München und einen Bezug über meine Geburtsstadt Regensburg, die sich ja quasi an der Grenze Richtung Tschechei oder damals Tschechoslowakei, ist es eigentlich so ein bisschen ein Nachhausekommen. Also für mich hat das mit dem Osten überhaupt nichts zu tun, weil praktisch einfach ein Teil meiner Familie aus dem Gebiet Böhmen-Mähren stammt. Insofern ist das für mich ein Kulturzentrum.
In Regensburg haben Sie mit 17 einen Chor gegründet. Wussten Sie eigentlich sozusagen von der Wiege an, ich werde Musiker, und wussten Sie immer, dass Sie dirigieren wollen und nicht musizieren?
Also ich finde das Dirigieren, wie ich es begreife, schon ein gemeinschaftliches Musizieren, weil man eigentlich eben reaktiv unterwegs ist. Also ich halte das Dirigieren überhaupt nicht für ein dominierendes oder verpflichtendes.
Aber Sie hätten ja auch Pianist werden können jetzt beispielsweise.
Ja, das war mein großer Wunschtraum. Zu sagen, ich würde gerne Pianist werden, das ist schwierig, und ich hatte dann große Lust, eigentlich mit einer Gruppe zu arbeiten. Ich finde es sehr, sehr schwierig, ganz allein einfach über Stunden zu sein. Ich finde das soziale Gebilde mit einem Orchester, mit anderen zu spielen, großartig. Das fasziniert mich schon.
Aber es war nicht so, dass sie sozusagen in eine Dynastie von Musikern, in eine Musikerfamilie hineingeboren wurden. Das war schon ihr ureigener Weg.
Ja, mitnichten.
Also sie haben sich entschieden mit 7¼, 20 ein Drittel. Also wie ging das los? Wie kamen sie dazu?
Im Prinzip sehr, sehr langweilig aus einer Familie raus, die mein Vater Beamter, meine Mutter Hausfrau, die gesagt haben, ja, ich soll ein Instrument lernen. Ich fand es grauenhaft, meine erste Klavierstunde zu nehmen, weil ich das von meiner Schwester wusste, dass man dann üben müsste, und ich hatte also eigentlich dann gleich angefangen zu weinen, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt wird die Tragik. Nach der ersten Klavierstunde war ich hochbegeistert, und dann hat sich das Ganze umgedreht, dass ich dann eigentlich nicht mehr zu bremsen war. Ich merkte plötzlich, da öffnet sich eine Welt, die ich so nie gespürt habe. Also hatte dann Beethoven-Sonaten rauf und runter gespielt, dass es meinen Eltern wirklich zu viel wurde, und die gesagt haben, nach 3 Stunden Klavierspielen, 4 Stunden, wenn du noch weiter spielst, ziehst du aus, und das hatte ich dann gemacht. Ich bin dann weg, ausgezogen, habe dann einfach für mich die Musik gemacht, das war mir wichtig, und für mich war klar, irgendwie einen Weg zur Musik zu finden. Pianist ist sehr, sehr schwierig. Ich hatte dann auch nicht jetzt so früh genug und wirklich trainiert angefangen. Ich hatte viel gesungen, ich hatte ja Gesang und Dirigieren parallel.
Ich habe auch gesehen,
studiert.
Wenn Sie dirigieren, singen Sie gelegentlich mit, jedenfalls
ja, ja.
Wenn ein Chor
ja, genau,
mit im Spiel
das sowieso.
Ist.
Genau, ja, das ist wichtig, beziehungsweise auch bis zu manchmal auch dem etwas Entsetzen des Orchesters, manchmal auch, wenn nur ein Orchester dabei ist. Aber das Atmen oder das Singen mit dem Orchester ist ein grundsätzliches, weil ich eigentlich vom Gesang komme.
Was muss man mitbringen, wenn man nicht nur ein guter Dirigent sein will, sondern ein sehr guter?
Ich glaube, dass man das Instrument als solches in seiner Natur begreifen muss. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit, die Leute, die man gegenüber hat, dann eben mitzunehmen, damit das eben kein Gegenüber bleibt, dass man sofort eine Suggestionskraft entwickelt, in welche Richtung das geht. Aber immer die Leute praktisch in dem Moment mitzunehmen, dass sie nie dann losgelassen werden. Und dann heißt es neben dem Konzert momentan wahnsinnig vielfältige Aufgaben auch zu machen, weil es natürlich ein großes soziales, kulturpolitisches Ding ist, auch in Positionen, vor allem jetzt auch als Chefdirigent von nationalen oder herausragenden Institutionen.
Also nicht nur schön geistig und hochkünstlerisch, sondern auch handfest organisatorisches Wissen.
Vieles. Also in dem Moment, wo ich eine Chefposition habe, ist immer die Frage, wie überlebt das Orchester finanziell, wie werden Aufnahmestrukturen, also jetzt nicht von Aufnahme von CD-Strukturen, sondern wie kommen Leute ins Orchester, wie geht das weiter, wie geht man auf Tournee, das sind ganz, ganz viele strukturelle Fragen.
Zu Gast im Deutschlandfunk Kultur ist der Dirigent Alexander Liebreich. Fürs Dirigieren stelle ich mir vor, und ich bin sowas von Laien, wie man überhaupt nur sein kann, aber ich stelle mir vor, man braucht da schon auch eine Form von Fitness, wahrscheinlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Das ist ja schon eine Anstrengung, wenn Sie da 4-5 Stunden zum Teil ja Konzerte dirigieren. Wie und wo finden Sie Kraft? Finden Sie Ausgleich? Finden Sie Ruhe?
Wenn es eine gute Phase ist, dann hat man unglaublichen Kraftgewinn. Das merke ich immer wieder. Schwierig ist, wenn Dinge überzogen werden, wenn irgendwelche, sagen wir, Sand im Getriebe ist.
Zum Beispiel, wenn die Chemie nicht stimmt mit einem Orchester, sowas gibt es ja sicher auch. Na, oder was
zum Beispiel, man geht auf Tournee, wir hatten das jetzt gerade in Vorbereitung auch für die Elbphilharmonie, und dann sind verschiedene Orchester in verschiedenen Konzerten, obwohl man das bewusst so plant, dass man sagt, man hätte die gleiche Besetzung da. Dann gibt es allerdings einfach innerbetriebliche Geschichten, also, und Dienste werden verschoben, und man merkt dann plötzlich am Schluss, irgendwas funktioniert nicht, obwohl es jetzt sehr, sehr gut dann rausgeht. Aber man muss sofort und schnell reagieren und sagen, wie ist das? Und das belastet dann eigentlich eher. In dem Moment, wo die Türen zu sind und die Musik erklingt, merke ich seit vielen Jahren, ist das das Schönste, was es gibt. Also vor einem Orchester zu stehen und dann musizieren mit dem Musik, die man wirklich gern hat. Und ich bin dankenswerterweise in der Position, mir die Musik rauszusuchen, die ich einfach gerne musiziere, ist das eigentlich nur ein Energiegewinn. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit E-Mails. Ich finde das grauenhaft und eine Bürde, Fragen zu beantworten, die bei bestimmt täglichen kommen, von Probeneinteilungen, die einfach sein müssen, bis hin zu Reiseplanung etc., aber eben sonst so vieles. Und dem auch gerecht zu werden, weil man wird dem Informationshaushalt nicht mehr gerecht im Leben. Und ich merke auch, man kann das, was man am Tag Informationen bekommt, nicht verdauen. Das versuche ich auszublenden. Und dann geht es eigentlich für mich in die Natur. Das ist für mich ganz wichtig. Deshalb war für mich auch wichtig, München als Standort immer zu behalten. Dass ich sage, ich habe die Berge, ich habe die Seen, ich habe die Familie, ich habe verschiedene einfach Schwerpunkte, die fast traditionell gleich bleiben, damit man eine gewisse Routine im eigentlich nicht vorhandenen Alltag hat, dann zumindest, wenn es ein paar Mal im Jahr ist, so sagt, ich gehe jetzt einfach an den schönen oberbayerischen See oder jetzt.
Und ist das dann Entspannung pur oder ist das auch so etwas wie künstlerische Inspiration, die Sie aus der Natur ziehen können?
Das versuche ich schon, weil ich finde, das Problem ist natürlich, alles natürlich grundsätzlich verstädtet und überstädtet ist. Das heißt, wir ziehen zwischen Hamburg, Berlin, München und dann international zwischen jetzt Sao Paulo und Tokio. Und dann ist man eigentlich nur in der Stadt. Und viele Musik des 19. und des 18. ist aus der Natur entstanden. Die Komponisten haben sich traditionell immer zurückgezogen in die Natur, um Inspiration zu bekommen. Um das nachzuvollziehen, braucht man eigentlich die Naturkraft oder brauche ich sie? Und sagen wir, in meiner Tradition, dass wir doch viel in die Berge gefahren sind, in die Alpen, ist mir das ein ganz, ganz wichtiges, da Spaziergänge zu machen, mit der Familie unterwegs zu sein und immer mal wieder einfach Ruhe in der Natur zu suchen, wo man weniger Menschen sieht oder eben gar niemanden und da zu sein. Das ist zusehend mehr und mehr ein Bedürfnis.
Sie nehmen ja auch Ihr Publikum sozusagen mit in die Natur. Sie sind seit diesem Sommer nebenbei auch noch Leiter des Richard-Strauss-Festivals in Garmisch-Partenkirchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da fast so eine Art Wanderkonzerte. Also Sie sind rausgegangen.
Ja, also Richard Strauss hat sich ja nach Garmisch-Partenkirchen zurückgezogen, weil er einfach sagt, ich brauche die Inspiration. Und nicht nur wegen der Alpensymphonie, sondern grundsätzlich dort einmal Möglichkeiten zu haben, in die Natur zu gehen, aber eben auch im Rahmen dieser unglaublich eindrücklichen Umgebung, dem Werdenfelser Land, auch einfach inspirative Gespräche zu führen. Und das müsste man einfach wieder erleben. Das haben wir versucht jetzt im Sommer mit Konzerten auf dem Wank, was praktisch der Hausberg ist, oder dass wir ins Ettal gegangen sind, was so ein Hochtal ist, wo wir eben auch gewandert sind mit Musikern und
im Laufen gespielt.
Wir haben immer wieder gestoppt. Also wir hatten tatsächlich einen Bergführer, einen Professionellen, der selbst sein Flügelhorn dabei hatte. Aber wir hatten auch Leute vom Mahler Chamber Orchester, die Trompete, Posaune gespielt haben. Wir hatten die Hörner der Bayerischen Staatsoper oben auf dem Wank, die mit hochgegangen sind, die oben dann auch Alphorn gespielt haben, die das auch sehr, sehr gut können. Weil die Naturerfahrung zentral wichtig ist. Weil der Konzertsaal, der wäre überall im Prinzip der gleiche, dann die Elbphilharmonie gibt es nicht in Garmisch-Partenkirchen. Insofern muss man schon eigentlich an den Urgedanken von Musikinspiration denken.
Sie haben Familie, Sie haben einen 8-jährigen, glaube ich, Sohn, David. Sie sind verheiratet mit einer Frau, die Sie als Tänzerin kennengelernt haben. Familie ist ja immer beides. Es ist Ausgleich, es gibt Ruhe, Gebundenheit, Verbundenheit, aber es ist auch Herausforderung. Und ich stelle mir vor, dass das zum Teil für Sie auch anstrengend sein kann, den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden. Da ist die Familie mit ihren Bedürfnissen und auch den Wünschen, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und da ist der Beruf, der Sie voll und ganz fordert. Wie kriegen Sie das unter einen Hut? Kriegen Sie es immer unter einen Hut?
Das ist eine große Diskrepanz, ganz klar. Vor allem wünsche ich mir immer mehr, natürlich mit der Familie unterwegs zu sein oder zu Hause zu sein. Also ich hatte jetzt im Sommer die große Freude, mit Frau und Kind in Brasilien, in Sao Paulo zu sein.
Die nehmen Sie dann mit auf Ihre Konzertreisen?
Das war zum ersten Mal jetzt, dass wir alle zu dritt wirklich unterwegs waren auf einer Reise. Sonst ist es eigentlich nicht möglich, weil es in den Ferien war eigentlich und weil der Sohn eben in der Schule ist. Meine Frau konnte auch arbeiten. Die hatte praktisch das Ballett di Sao Paulo trainiert und dort Unterricht gegeben. Ich hatte Proben dann drüben im Sala Sao Paulo mit dem Orchester. Und David war bei mir bei den Proben. Und wir hatten eigentlich eine traumhafte Woche, weil wir alle gemeinsam waren. Und jetzt, wo ich wieder unterwegs bin, vermisse ich einfach die Familie. Das ist schwierig.
Alexander Liebreich, wir haben gerade schon begonnen, darüber zu sprechen, dass Sie ja eigentlich in der halben Welt dirigiert haben und immer noch dirigieren. Belgien, Brasilien haben Sie eben genannt, Luxemburg, Schweiz, Japan, Russland und Südkorea. Von 2011 bis 2014 waren Sie auch wieder als erster Deutscher der Leiter des Internationalen Musikfestivals in Südkorea. Wie arbeitet man mit Orchestern zusammen, die erkennbar nicht die Muttersprache sprechen? Das ist natürlich auch in Polen und Tschechien so. Geschieht das dann alles auf Englisch? Weil ich weiß, die Musik ist die internationale Sprache, aber manche Dinge muss man dann doch verbal miteinander klären. Ja, Englisch oder haben Sie dann immer Übersetzer dabei oder wie funktioniert das?
Also Englisch ist immer ein zentrales Sprachinstrument. Während ich versuche, die Grundprobenmittel, also von Taktzahlen nochmal dann eben auf Polnisch zu machen oder dann auf Tschechisch. Koreanisch hatte ich zumindest meine Zahlen gelernt. Das war, oh. Ja, doch.
Und das ist immer, was Dreivierteltakt auf Koreanisch
heißt? Nee, aber die... Sammelt die höflichen Formen, das ist einfach wichtig, dass man die.
Ach, sagen Sie mal was. Guten Tag, auf Wiedersehen, ja, ist also schon so lange her.
Kamsahamnida ist natürlich das bekannte Koreanisch oder was ein Danke heißt oder Annyeonghaseyo heißt praktisch, ich grüße Sie. Und ich versuche jetzt gerade auch eben von den Dzień Dobry auf Polnisch, auf Dobry Den, da wird es dann sehr, sehr eng in den Sprachen. Oder Dziękuję, dann auf Jekujem, dann also vom Tschechischen auf Polnisch, das liegt sehr, sehr eng. Das ist momentan so mein geistiger Switch, den ich so ein bisschen
machen muss. Aber es funktioniert alles ohne Dolmetscher. Also Englisch ist dann schon die Lingua Franca.
Ja, auch immer mal wieder Deutsch oder Französisch. Selbst in Polen, wo es eine große Tradition des Französischen gibt, weil praktisch der Salon und die Aristokratie immer Französisch gesprochen hat in Polen, das ist weit verbreitet, ist es einfach schön, das zu machen und auch einfach mal Italienisch zu sprechen, auch wenn man weiß, es verstehen nur einzelne Leute, damit das irgendwie, weil es geht am Schluss immer um das, gar nicht um die Semantik, was das Wort bedeutet, sondern um das, was praktisch in den Zeilen zu lesen ist. Und das ist eigentlich im Tonfall viel mehr. Und dann ansonsten ist es, glaube ich, gut als Dirigent, sich ein bisschen wortkarger zu zeigen und das versuchen, gestisch zu vermitteln und nicht zu viel zu quatschen.
Sie waren ja nicht nur in Südkorea, sondern auch in Nordkorea. Im Herbst 2003 ging das zum ersten Mal los als Gastprofessor über den DAAD, also den Deutschen Akademischen Austauschdienst, waren Sie an der Universität für Musik und Tanz in Pyongyang. Das ist ja nun wirklich eine komplett andere Welt. Wie haben Sie das bei dieser Arbeit erlebt? Gibt es zum Beispiel auch zwischen Lehrenden und Lernenden? Denn in dem Fall haben Sie, glaube ich, nicht dirigiert, sondern tatsächlich eher unterrichtet. Ein anderes Verhältnis, als man es bei uns kennen würde?
Ich war 2002 auf Tournee mit der Jungen Deutschen Philharmonie in Nord- und Südkorea und daraus ist die Idee entstanden, vom Goethe-Institut initiiert und dann vom DAAD übernommen, zu sagen, zum ersten Mal eine Professur zu schaffen. Wir haben uns da überlegt, wie das geht, weil man nicht sich einem System unterwerfen will, um irgendwie Inhalte zu predigen, die gar keine Inhalte sind, die dem für die Musik relevant sind. Und auch sie nicht abhängig zu machen, sondern zu sagen, auch hier, wir machen praktisch Musik frei. Insofern war das für mich einfach ganz klar, zu sagen, wir machen ein breites Spektrum an Musik, die dort nicht bekannt ist, vor allem die Musik des 20. Jahrhunderts, auch allein durch die urheberrechtlichen Gründe, weil die Verlage mit Nordkorea nicht in Verbindung stehen, weil es keine Verlagskosten, Leihmaterialien, Austausch zumindest damals nicht gegeben hat. Insofern haben wir erstmalige Aufführungen von Mahler-Symphonien, von Stravinsky, Le Sacre, von Leonard Bernstein, also auch amerikanische Musik gemacht, der jetzt gerade seinen 100. Geburtstag feiert, was großartig war. Und die Leute haben das dort aufgesogen mit einer Lust. Also die Zeit, die ich mit den Studenten hatte, die zwar immer mit wohl Lehrer und in dem Fall tatsächlich Dolmetscher dabei waren, zum Teil wirklich um zu übersetzen, zum Teil auch um sich anzuschauen, ob das Ganze auch in den richtigen Bahnen verläuft, aber ich hatte vollkommene Freiheit und das war immer wichtig. Es kommen immer wieder Fragen, könnten Sie nicht mal nordkoreanische Musik unterrichten? Ich sagte, was komme ich nach Nordkorea, um nordkoreanische Musik zu unterrichten? Wie dumm ist denn das? Ich habe den Auftrag, einfach natürlich die Musik zu bringen, die ich kenne und die ich vermitteln kann. Und dann war das Thema wieder vom Tisch. Und ich hatte da, wahrscheinlich, weil es auch ganz bewusst in der Kultur war, die Möglichkeit mit den Studenten, wir haben Fußball gespielt, wir haben Barbecue gemacht, was ja ein großes koreanisches Ding ist.
Und immer unter Beobachtung?
Zum Teil ja, zum Teil aber auch mit den Beobachtern eben dann gesprochen. Über die vielen Jahre, also ich war insgesamt 2002 zum ersten Mal, dann 2003 fing das an, ich war 2012, 2013 zum letzten Mal dort, hatte ich die Leute wieder getroffen und diesen Wandel mitbesprochen. Und die Beobachter selbst sind ja im Dienst, wo man mit denen auch wirklich ganz konkrete Beziehungen aufbaut.
Ich als Künstler arbeite da mit einem Regime zusammen, dem einem Diktator vorsteht. Da wird an der Atombombe gebastelt oder wurde. Muss man erstmal noch sehen, was draus wird. Ja. Da werden Menschen eingesperrt, weil sie kritisch sind. Ja. Da werden Familien auseinandergerissen. Ja. Südkorea, Nordkorea, diese Problematik. Genau. Welche Rolle habe ich da als Künstler, wenn ich da arbeite?
Genau, also ich arbeite quasi nicht mit dem System zusammen, sondern wir arbeiten fürs Goethe-Institut in DAAD.
Meine, ja gut, aber Sie sind ja dann in dem Land und insofern arbeiten Sie in gewisser Weise ja auch mit, nein, nicht nur in gewisser Weise, Sie arbeiten mit den Verhältnissen, wie sie da nun mal sind.
Genau, und das ist der praktische Setup war, dass man in Nord- und in Südkorea beide Länder quasi arbeitet und dass wir praktisch diesen Kulturaustausch pflegen. Wir versuchen, die Leute vom DAD rauszubringen, auch dass sie im Ausland studieren. Wir haben hunderte von Leuten aus Nordkorea Stipendien in Deutschland gegeben. Und das Interesse war riesengroß. Also man muss sich immer überlegen, wo man die Tür zuschlägt. Also man müsste sich bei so vielen Ländern, ich bin jetzt in der Türkei, kann ich dorthin fahren? Ich habe praktisch einen Grammy-Nomination bekommen für ein Requiem, was den Genozid an den Armeniern gewidmet ist. Kann ich dorthin fahren? Soll ich nach Amerika gehen, in eine Stadt jetzt, wo große rechte Demonstrationen waren, in Oregon, wo ich jetzt dirigiere? Ich finde, man muss ganz konkret diese kritische Frage stellen, dass das nicht geht, aber man darf den Kontakt nicht abreißen lassen. Es darf nie dann sein, dass man sagt, okay, jetzt heute Abend haben wir Konzert und ich dirigiere jetzt das Orchester und dann kommt der, damals war es Kim Jong-il und ich bin praktisch da als
Staffage,
um das zu tun. Das muss man ganz konkret ausstellen. Wir sagen, wir machen keine Touristenführungen, wir wollen auch keine Presse so oder so dabei haben, sondern wir machen das nur auf der zwischenmenschlichen Art und Weise. Und diesen Rahmen muss man schon sehr, sehr konkret abstimmen, denn diese Versuche gibt es von außen überall. Ob das jetzt in Polen ist oder auch zum Teil in Deutschland, wo man sagt, jetzt ist man praktisch in dem Moment, wo man was erreicht, ist man gleich immer Spielball der Politik. Also auch Südkorea ist ja nicht ein freies, demokratisches Land. Das wird immer so gut und schlecht gesehen. Also bis 1980 war dort ein Militärregime, was die Leute in Lager gesteckt und umgebracht hat. Die Tochter von dem Herrn Park war ja bis vor kurzem wieder Präsidentin. Alles nicht so einfach. Wir hatten große Probleme mit freien Werten, Demonstrationen beim südkoreanischen Festival mit Isanyun, wo von Rechten Puppen verbrannt wurden und gegen das Festival demonstriert wurde, wo Häuser geschändet wurden von Isanyun. Es ist alles nicht so schwarz und weiß. Und man muss dann sehen, wo ist die Grenze, dass ich das, was ich tue, noch frei machen kann. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss ich sagen, das war's, weil dann würde ich mich dann irgendwie einem System dann unterwerfen. Aber einfach nur zu sagen, geht nicht, dorthin zu fahren, dann tue ich mich schwer, bei manchen Ländern überhaupt noch hinzugehen.
Sie sind ja, Alexander Liebreich, buchstäblich ein Kind der 68er. Sie sind 1968 geboren. Hat der Zeitgeist irgendwie auf Sie abgefärbt?
Ja, sehr.
Wie?
Also in Regensburg in den, ich sag mal, 70er, vor allem 80er Jahren aufzuwachsen, es war kalte Kriegssituation, es war wichtig, sich zu positionieren. Wir hatten die Diskussionen Strauß oder stoppt Strauß, also ganz konkret traditionell von beiden Eltern, die sich über den SPD-Stadtrat kennengelernt haben. Ja, das muss man so sagen. Und dadurch, dass der Großvater natürlich irgendwie die großelterliche Familie ja jüdischen Ursprungs ist in Brünn, war es auch mit der Kirche immer so ein bisschen, obwohl der Großvater dann katholisch war, um zu sagen, wir kriegen das irgendwie alles hin, war immer der Zweifel einfach natürlich da, einfach bestehende Situationen zu hinterfragen. Das obliegt mir. Also das habe ich praktisch von der Jahr 68 mitgenommen, grundsätzlich an Dingen zu zweifeln. Also Regensburg war Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, war ein großes Thema. Wir waren natürlich an der Schule erstmal gegen jegliches System, also der klassische Weg vom Zivildienst, Verweigerung, dann eben auch die Reaktion der Eltern, die sagt, man ist dann praktisch Paraterrorist, wenn man verweigert, also der Vater schämt sich, wenn man nach Hause kommt. Es gab damals dann die Stationierung der Pershing-Raketen. Viele meiner Mitschüler hatten auch die Wurzeln im sogenannten Osten, also waren praktisch irgendwie Flüchtlingskinder, wie eben mein Vater auch. Und insofern hatten wir immer diesen Blick nach Osten natürlich. Insofern hat uns das sehr, sehr geprägt. Ich glaube, dass aber auch der Kalte Krieg einfach uns abgezwungen hat, uns zu positionieren. Ich glaube, dass dann mit 1990, also 89, 90, mit dem Aufbrechen, dann eine scheinbare Phase der Sorglosigkeit entstanden ist, die eine Entpolitisierung gebracht hat. Erstmal dann so eine Art von, sag mal, eine Fun-Generation, die eigentlich nicht mehr darüber nachgedacht hat. Das haut uns, glaube ich, momentan wieder ins Gesicht. Und jetzt plötzlich politische Systeme wackeln und man wieder anfängt, ja jetzt politisch zu denken. Also das ist ja momentan viel, viel, viel intensiver als vor 15 Jahren war das alles gar keine Diskussion. Man dachte, mit dem Aufbruch des Ostens wäre jetzt alles in Ordnung und der äußere Feind ist weg und alles wäre gut. So ist es nicht. Ne? Das ist immer, bleibt immer gefährlich.
Vielen Dank, Alexander Liebreich.
Gerne.
Wer ihn übrigens von unseren Hörerinnen und Hörern als Dirigenten erleben will, der kann es versuchen, für eines der Konzerte in den nächsten Wochen Karten zu bekommen, am 20. September in Prag und am 27. und 28. September in der Essener Philharmonie. Wie alle unsere Gespräche finden Sie auch dieses als Podcast und als Audio on Demand im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Annette Riedl.